Willkommen zum Führungsdialog, Folge 3 im Jahr 2021. Und mir ist aufgefallen, Andreas, dass wir ein Jahr rum haben. Podcast Führungsdialog.
Sind wir Folge 3 oder Folge 2?
Wir sind Folge 3.
Super, genau. Führungsdialog zum Thema Rollenwandel.
Ja, wie viele Rollen haben wir denn?
Also bevor wir über die Rollen sprechen, ich finde die wirklich wichtige Frage ganz zu Beginn ist, ist jemand überhaupt bereit, in die Rolle der Führung zu gehen und seine alte Rolle, meistens die des Experten oder der Expertin, zu verlassen?
Stimmt, eine sehr berechtigte Frage, denn wenn ich meistens, in Anführungsstrichen setze ich das mal, zu Einzelcoachings gerufen werde in Unternehmen, dann sind es viele junge Führungskräfte, die relativ neu sind in ihrer Position. Und die sind deswegen in diese Position unter anderem halt gerutscht, weil sie sich besonders qualifiziert haben über Fachexpertise und ja, einen tollen Arbeitseinsatz und wie sie Produkte, Projekte, Themen vorangetrieben haben. Innovativ.
Ich habe ein anderes Erlebnis, das sich durchaus wiederholt in unterschiedlichen Organisationen, nämlich dass Führungskräfte eigentlich gar nicht führen wollen, sondern aufgrund ihrer Leistung als Experte oder als Expertin in die Führungsrolle gerutscht sind. Und ich kann mich konkret an ein Coaching erinnern, wo der Chef der Führungskraft unzufrieden war, weil die Führungskraft nicht geführt hat. Und ich habe gefragt, hast du den überhaupt mal gefragt, ob er überhaupt Führungskraft werden will? So. Und das fiel ihm wie Schuppen von den Augen, dass das nie geklärt worden ist. Und ich glaube, das ist immer noch ein Fehler im System in vielen Unternehmen, dass es die einzige Möglichkeit ist, ich sage jetzt mal in der Organisation, mehr Verantwortung zu übernehmen. Und was da meistens fehlt, ist diese Alternative dazu, also der Expertenpfad, die Weiterentwicklung in einer Expertenrolle und damit mehr Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel als Ingenieur, der den Gesamtbereich verantwortet, technisch, aber nicht personell. Ich finde, das fehlt noch zu sehr in vielen Unternehmen und ich finde es nach wie vor auch ein spezifisch deutsches Problem, dass zu viele Experten in Führungsrollen kommen, obwohl sie eigentlich nicht führen wollen.
Es wird häufig oder es zeigt sich häufig dann, ist meine Erfahrung, wenn diese Führungskräfte in Stress geraten. Ich habe viele Anfragen auch, da geht es darum, offener zu kommunizieren, dass sie in eine bessere Work-Life-Balance kommen, dass sie verstehen, was ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen von ihnen als Führungskraft, also das Thema der Menschenführung, der Menschenentwicklung. Und dann wird über diese Gespräche in Coaching-Prozessen, in Beratungsprozessen häufig deutlich oder an manchen Stellen deutlich, Mensch, das stimmt, weshalb führe ich eigentlich? Weswegen habe ich mich denn für diese Stelle entschieden? War das ein Sicherheitsaspekt? War das der Aspekt, dass ich mich wertgeschätzt fühle von denjenigen Personen, die mich angesprochen haben, auf die Übernahme dieser Führungsrolle? Und dass sie zum ersten Mal in diese Selbstreflexion kommen, zu klären, was sind denn eigentlich meine Ziele als Führungskraft und was sind meine Motive und vielleicht auch Werte? Wie möchte ich denn überhaupt führen? Und wie muss ich erstmal an der Stelle auch für mich selbst das klären, was meine Führungserwartung an mich selber ist, im Abgleich zu den Erwartungen an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ich führe und an das, was meine Chefs, ne, oder das Unternehmen von mir sich wünscht.
Was du jetzt gerade beschrieben hast, das ist ja einsetzende Reflexion und das ist dann der absolute Glücksfall. Denn die andere Konsequenz ist, wenn ich meine Rolle nicht reflektiere, ist das wirklich automatisch sowas wie Dysfunktionalität in einem Team oder in einem ganzen Bereich oder in einem ganzen Unternehmen entsteht, die viel schwerer aufzuarbeiten ist. Und das wäre jetzt erstmal sowas wie eine Rollenklärung. Also ich habe diese eine Rolle und ich reflektiere jetzt, wie bin ich überhaupt wirksam in dieser Rolle. Ich glaube, das macht es Führungskräften leichter, die alte Rolle hinter sich zu lassen. Aber ich finde trotzdem, dass diese Entscheidung nochmal getroffen werden muss. Will ich das wirklich? Will ich die alte Rolle als Experte, Ingenieur, Techniker, whatever, wirklich verlassen?
Beziehungsweise vielleicht ein Stück weit erweitern und ergänzen, weil ich werde sie mit Sicherheit nicht ganz aufgeben, aber sie wird vielleicht ein bisschen schwächer. Oder ich muss die Aufmerksamkeit auf neue Rollen verteilen und die gilt es ja erstmal zu identifizieren, welche da hinkommen. Also dann wären wir mitten im Rollenwandel, beziehungsweise in der Klärung, ja, wie viele Rollen habe ich denn da eigentlich?
Das ist eigentlich ein schönes nächstes Kapitel.
Andreas, eine schlaue Frage. Was sind denn die Rollen, die eine Führungskraft auf jeden Fall für dich entwickeln sollte?
Ja, es gibt, glaube ich, ganz viele Rollen, aber ich gehe mal auf vier ein, die wir gerade genutzt haben in einem Projekt, wo ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen einen Kulturwandel begleitet habe. Und da haben wir mit folgender Vierteilung gearbeitet. Also erste Rolle, der Leader, die Leaderin, sozusagen der Visionär, die Visionärin. Zweitens Manager, also Managerin, also dafür sorgen, dass die Dinge zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Das dritte ist Coach, also Mitarbeiter zu coachen. Und das vierte ist Mentor, Mentorin, also die Mitarbeitenden ranzuführen an die Materie, zu begleiten, zu unterstützen, seine Erfahrungen zu teilen, einzubringen. Das wäre so eine Vierteilung, die wir ganz konkret gerade in einem Projekt genutzt haben, um die Wirkungsfelder klar zu machen, um den Führungskräften die Wirkungsfelder klar zu machen, über diese Führungswirkung erzielen können.
Ja, bei den Rollen würde ich auf jeden Fall mitgehen, bei allen. Jetzt ist die Frage, welche möglicherweise informellen Rollen stecken in diesen Rollen noch drin? Also was wird an Führungskräfte noch herangetragen, ohne dass sie diese Rolle sozusagen offiziell auch leben? Weil sie wissen, das ist jetzt meine Rolle. Ich bin Manager, ich bin Coach, ich bin Mentor. Meine Erfahrung ist, dass auch ganz viel über diese zwischenmenschlichen informellen Rollen passiert. Also wenn ich jetzt höre Coach oder Mentor, dann fällt mir ganz häufig auf, dass wenn ich beziehungsorientierter Typ bin, von der Persönlichkeitsstruktur her, also sehr über menschliche Nähe aufführe, dann kriege ich ganz schnell weitere Rollen zugeschrieben, über die ich mir nicht immer so klar bin. Ich werde dann schnell Seelsorger zum Beispiel. Oder ich werde sowas wie Mutti oder Vati, ne, für meine jüngeren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gebe allen zwischenmenschlichen Problemen oder Fragestellungen, die losgelöst sind von der Fachlichkeit, die ich auch entwickeln soll, oder das Projekt, was ich in meinem Arbeitsfeld weiterentwickeln soll, auch noch mehr Raum. Oder ich werde Tröster oder ich werde Stressmanager nochmal, Krisenmanager. Ne? Das sind natürlich Teilrollen des Managers in dem Fall. Sind, glaube ich, sehr wichtig, um sozusagen die 360-Grad-Rolle, die ich habe als Führungskraft, mit den Wirkungsfeldern in Gänze halt abzudecken. Kannst du damit was anfangen?
Ja, kann ich viel mit anfangen. Aber gerade diese Aufzählung und Vielseitigkeit macht klar, wie wichtig es ist, das Bewusstsein zu haben dafür, welche Wirkungsfelder es überhaupt gibt. Und das auf eine Art auszutarieren und darauf zu achten, dass man nicht irgendwie monoton in einem Feld unterwegs ist oder in zweien, sondern wirklich überall, wo sie gerade gebraucht wird, die Wirkung zu entfalten. Also ich glaube, dafür braucht es ein Rollenbewusstsein und Bewusstsein für die Vielseitigkeit der Rollen.
Das heißt, wir müssten einmal über Rollenerwartungen sprechen, weil jede Rolle hat erstmal eine Funktion und eine Aufgabe, die ich halt wahrnehme. Und häufig entstehen ja Irritationen, Konflikte, Missverständnisse, Dinge, die nicht gesagt werden, über in Anführungsstrichen auch falsche Rollenerwartungen, weil etwas nicht ausgesprochen wird oder etwas hineininterpretiert wird, was nicht so gemeint war, weder von der Führungskraft noch von demjenigen, der geführt wird. Und da geht es ja um Beziehungsklärung nochmal.
Einerseits um Beziehungsklärung, aber ich finde, es geht auch um die ganz persönliche Rollenklärung. Also bezogen auf diese Vierteilung, die ich gerade beschrieben habe, da gibt es einen großen Klärungsbedarf, zum Beispiel zur Frage, was ist der Unterschied zwischen Coach und Mentor? Wann bin ich Coach, in welchen Situationen und wie mentoriere ich Mitarbeitende? Das ist ja alleine schon ein großer Klärungsprozess. Und wie bringe ich das dann in die Beziehung zu anderen? Wie trage ich das da rein? Das ist nochmal ein zweiter Klärungsprozess aus meiner Sicht. Und beide sind, finde ich, wichtig. Wobei ich es wir haben das gerade in diesem Projekt gemerkt, aber es braucht wirklich einen Anlauf für jemanden, der bis jetzt noch nicht als Mentor oder Coach gewirkt hat, klarzumachen, was die Wirkung ausmacht, aber auch die entsprechenden Kompetenzen zu entwickeln. Das ist ja nochmal ein separater Aspekt. Welche Kompetenzen brauche ich denn als Coach? Ja, also Entwicklungsfokus erkennen, Fragen stellen, Ressourcen aktivieren und so weiter, um ein paar Stichwörter einzuwerfen. Und was ist dann der Unterschied zu Mentoring? Ne? Was brauche ich da an Kompetenzen? Und um es wirklich vollständig zu machen, braucht es eben alles. Es braucht das Bewusstsein für die Rolle, es braucht die Kompetenzen in der Rolle. Und dann, wie trage ich dieses Bewusstsein in die Beziehung zu anderen?
Dann sind wir mitten in der Rollenjonglage. Und das geht auch nur über Try and Error ein Stück weit. Ich muss ein gewisses Risiko eingehen in manchen Situationen und den Mut mitbringen, vielleicht mal über meinen Schatten zu springen und Dinge auszuprobieren. Und vielleicht auch mal zu formulieren oder für sich zu formulieren, ich weiß noch nicht genau, wie es ausgeht, aber ich verspreche mir eine bestimmte Wirkung davon, wenn ich es jetzt mal anders probiere.
Ich bin total froh, dass du das sagst. Also als Führungskraft auch mal was zu riskieren, neue Dinge auszuprobieren, da auch was falsch zu machen, aber daraus zu lernen.
Andreas, ich habe gerade gedacht, wenn ich uns so selber zuhöre, dann merke ich so, mein lieber Herr Gesangsverein, das kann aber auch schnell in eine Rollenbelastung und auch Überlastung führen, wenn ich so vielfältige Verantwortungsbereiche habe, in denen ich als Führungskraft wirksam werde mit meinen jeweiligen Rollen. Bleiben wir nur bei den 4 Rollen, die wir definiert haben. Allein diese Verantwortungsbereiche und Wirkungsfelder sind wahnsinnig groß oder können wahnsinnig groß sein. Und da ist es vielleicht jetzt mal interessant, auf aktuelle Trends der letzten Jahre auch schon zu gucken, wie sich Führungsprinzipien auch verändern, in Abhängigkeit zur Dynamik des Unternehmens, des Marktes, der Arbeitsorganisation, der Produktentwicklung. Es gibt also viele Bereiche der Geschäftsfelder auch, um einmal diesen Veränderungen, diesen Dynamiken gerecht zu werden und gleichzeitig die Kompetenz, die ja in der Organisation vorhanden ist, im Unternehmen, auf mehrere Köpfe zu verteilen und sozusagen Rollenwandel zu ermöglichen im Sinne von, ich gebe Verantwortungsbereiche auch ab als Führungskraft und baue sozusagen Rollenkreise auf für einzelne Segmente, Bereiche innerhalb der Organisation. Und das ist ja ein ziemlicher Wechsel.
Das ist ein Wandel, der verschiedene Namen hat. Also ich finde es zum Beispiel auch im Kern Agilität. Agiles Führen ist die neue Organisation von Macht. Und agile Methoden können das sehr gut, ne? Wenn ich sowas nehme wie Scrum, da ist einfach Verantwortung deutlich breiter verteilt auf viele Schultern. So. Und neue Organisation von Macht hat mit Machtverlust zu tun, das ist erstmal eine schlechte Nachricht, mag jetzt der ein oder andere empfinden, aber es gibt eine gute Nachricht, nämlich die Belastung wird kleiner. Und ich finde das ganz wichtig in Anbetracht der Rollen, die wir vorhin aufgezählt haben, weil das ja ein normaler Mensch gar nicht bewältigen kann. Wie soll das gehen? Also gerade wenn man ein großes Team führt, dann macht es einfach keinen Sinn, das auf eine Person zu konzentrieren, sondern diese vielen Wirkungsfelder auf mehrere zu verteilen. Und da sind wir jetzt einfach bei neuen Ways of Working, New Work, Agilität. Ne? Das ist das Gute, was in diesen Modebegriffen steckt, dass sie Konzepte anbieten dafür, wie man es anders organisieren kann und Führung entlastet. So, und dadurch insgesamt auch mal eine andere Wirksamkeit entwickelt, schneller zu werden, flexibler, dynamischer. Und das erlebe ich im Coaching mit Führungskräften, die sich einfach entlastet fühlen, wenn sie merken, es gelingt mir, durch meinen persönlichen Entwicklungsprozess, durch meinen persönlichen Reifeprozess, die Zügel länger zu lassen und Teams in die Selbstorganisation zu überführen und mich am Ende des Tages zurückzulehnen und zu erkennen, eigentlich bin ich der Ermöglicher. Ja, das ist dann oft wirklich eine Entdeckung von einer neuen Lebensqualität, auch so muss ich es wirklich formulieren.
Mhm. Ist schön beschrieben. Ich versuche mal zu ergänzen an der Stelle. Es gibt ein weiteres Stichwort oder Schlagwort, das nennt sich kollegiale Führung. Kollegialität wortwörtlich verstanden, also mein Kollege führt auf Augenhöhe mit mir, also ich verteile sozusagen Führungsverantwortung, Führungskompetenz auf mehrere Kreise, indem ich einfach für mich in der Inhaber-Geschäftsführerrolle, vielleicht sind es auch mehrere Geschäftsführer, mal definiere in dem ersten Workshop, was könnte ich mir denn vorstellen loszulassen, weil ich mitgekriegt habe, dass ich hier sehr gestaltungswillige, innovative und kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, die möglicherweise einzelne Kreise besetzen könnten. Es ist gar nicht so kompliziert, wie es sich vielleicht anhören mag. Man muss es einmal ausdefinieren in ein paar Schritten. Also was heißt eigentlich dann Rolle sozusagen und was ist der Kreis, also dieser Rollenkreis für ein bestimmtes Thema? Zum Beispiel Marketing könnte eins sein, ne? Oder in HR, im Recruiting. Es könnte ein Kreis sein, der von 3 oder 4 Personen besetzt wird. Und innerhalb dieser Kreise werden dann erstmal eigenständig definiert, was ist denn dieser Zweck dieses Rollenkreises? Wer übernimmt die Moderatorenfunktion? Also wer ist überhaupt Mitglied? Wer übernimmt die Moderatorenfunktion? Wer ist der Gastgeber? Wer lädt ein? Und wie findet Informationsaustausch statt, dann in der Doppelrolle zu einem anderen Kreis? Zum Beispiel zum Marketing, ne, wenn ich jetzt im HR-Recruiting wäre. Das ist mal ein ganz rudimentäres Beispiel. Und das ist natürlich erstmal eine andere Denke, die dahinter steht. Und das gilt es erstmal ein Stück weit zuzulassen und zu verstehen. Und da ist vielleicht auch ein Initialworkshop mal ganz interessant. Also das Konzept habe ich nicht erfunden. Das möchte ich auch mal betonen. Da gibt es andere, die da früher auch schon aktiv waren. Aber mich spricht es sehr an, weil ich glaube, dass wir von der Breite her gesehen in der Organisation zu einer stärkeren Identifikation kommen. Wir haben das Thema Purpose oder Sinnhaftigkeit unseres Handelns im Arbeitsleben auch schon mal so leicht thematisiert in einer anderen Folge. Da hole ich natürlich viele, gerade Generation Z, Mitarbeiter und junge Mitarbeiterinnen auch mit ab, ne, die also sehr viel mitgestalten und mitentwickeln wollen und gerne viel Verantwortung auch übernehmen. Finde ich, ist es ein sehr interessantes Modell, wie man neu führen kann und es schafft einen Gewinn und eine Entlastung auf beiden Seiten.
Ich habe gar nichts zu ergänzen, das ist so eine tolle, vollständige Beschreibung. Ich glaube, ein Aspekt ist tatsächlich noch offen für das 4. Kapitel, das ist die situative Führung.
Und die schauen wir uns jetzt auch noch an. Andreas, situatives Führen haben wir jetzt nochmal als Teilthema gesetzt. Klingt total spannend, ist total spannend. Möchtest du den Start machen?
Es ist im Prinzip auch total simpel. Nämlich in einer bestimmten Situation eine gerade erforderliche Wirkung zu erzielen als Führungskraft. Manchmal überraschend. Beispiel, jemand kam zu mir als Führungskraft und sagte, hey, seit Corona bin ich plötzlich der Psycho-Onkel als Chef. Alle kommen zu mir und brauchen Trost. So, und das ist jemand, der die Rolle angenommen hat. Psycho-Onkel klingt ein bisschen abwertend, aber er hat definitiv eine wichtige Wirkung damit.
Das heißt, dass aus der Situation raus neue Anforderungen erwachsen und Notwendigkeiten auch schnell zu reagieren und dann Seiten zu zeigen, die ich sowieso in mir trage. Denn ich habe ja, oder dieser Mann hat wahrscheinlich intuitiv schon was ausgestrahlt, energetisch schon was ausgestrahlt. Also die Schwingungen, die fließen zwischen den Personen, die da beteiligt sind jetzt in dem Fall. Und die Leute haben gemerkt, da ist eine Offenheit da und dem vertraue ich mich jetzt an.
Ja, und darauf würde ich jede Führungskraft ermutigen, auch mehr Selbstvertrauen reinzutragen und nicht nur vorgefertigten Führungskonzepten, so ein bisschen wie wir sie heute ja auch vorgestellt haben, ne, zu folgen, sondern ne, diese Intuition einzusetzen und auch menschlichen Instinkt in Beziehung zu anderen. Oder um ein anderes Beispiel zu bemühen, wir arbeiten ja sehr gerne mit den Konzepten aus der zivilen Luftfahrt. Und dort ist situative Führung extrem wichtig, weil sie haben in 99% aller Flugstunden einen sogenannten Straight and Level Flight, also ziemlich langweilige Situation, wo es nur darum geht, die Instrumente zu kontrollieren. Und plötzlich haben sie sowas wie einen Notfall. Also der berühmteste Notfall ist die Landung eines Airbus 320 auf dem Hudson River 2009. Was war passiert? Kompletter Triebwerkausfall kurz nach dem Start auf einer Höhe von 3000 Fuß. Und da hatte der Chesney Sullenberger, der Captain an Bord, ein Entscheidungsfenster von 9 Sekunden, was zu tun. Es war klar, er wird die anderen Flughäfen, die in der Umgebung liegenden Flughäfen nicht mehr erreichen. Und er musste eine Entscheidung treffen, was mache ich stattdessen? Und er hat entschieden, ich lande auf dem Hudson River. So, und es war eine auf eine Art revolutionäre Entscheidung, die gegen jede Regel verstoßen hat, aber situativ notwendig war.
Weil sie Menschenleben gerettet hat Und ja, also eine schöne Erfolgsgeschichte für intuitives, situatives Führen. Wir könnten nochmal eine andere Seite beleuchten. Dann geht es darum, nochmal den Blick zu lenken auf mein Team, was ich vielleicht führe. Das Team ist ja häufig sehr divers aufgestellt oder macht auch Sinn, wenn es sehr divers aufgestellt ist, weil diese Unterschiedlichkeit dann sicherlich in einer produktiven Art und Weise auch geformt werden kann. Und angenommen, ich habe jetzt Einsteiger in meinem Team, erfahrene Fachkräfte, auch die von der Generation her nochmal unterschiedlich sind, auch da kann ich situativ führen, denn der Einsteiger oder die Einsteigerin braucht von mir erstmal, um Sicherheit zu gewinnen und Orientierung zu bekommen, etwas anderes. Vielleicht doch mehr die Anleitung und die Instruktion, gerade in den ersten Wochen und Monaten, um sich besser und schneller orientieren zu können. Während hingegen von mir aus ein erfahrener Mitarbeiter auch einen anderen Anspruch hat an Mitentscheidung oder an Mitgestaltung. Und da gehe ich eher argumentativ, partizipierend oder sogar delegierend vor. Das sind alles Abstufungen von situativem Führen und die sozusagen damit zusammenhängen, wie der Kompetenzgrad auf der einen Seite ist, des jeweiligen Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, und gleichzeitig spielt die Beziehungsgestaltung, die Beziehungsintensität, der Reifegrad auch noch eine ganz große Rolle. Und wenn ich diese Sachen miteinander abwäge, denke ich, relativ schnell raus, wer was von mir gerade braucht, um jetzt erstmal nur fachlich und vom Sicherheitsgefühl, vom Teamentwicklungsprozess her gut reinzukommen.
Welche Führungsrollen habe ich und wenn ja, wie viele? Das war unser Thema heute im Podcast. Hat Spaß gemacht, Oliver.
Fand ich auch. Ein großes Thema, was wir stark komprimiert haben.
Aber an anderer Stelle fortsetzen können, zum Beispiel in der nächsten Folge.
Könnten wir uns überlegen. Ein Thema haben wir diesmal noch nicht. Also bleibt gespannt und schaltet wieder ein.
Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.
Tschüss zusammen.